Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Bonjour les Tours. Herzlich willkommen zum Tour de France Spezial. Treue Hörer des Podcasts kennen das sicherlich schon aus meiner letzten Grand Tour, dem Giro d'Italia aus dem letzten Oktober. Dort habe ich es mit Matthias Brändle gemacht, dass wir so ein bisschen podcast-technisch durch die Grand Tour den Giro geführt haben. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dass ich das bei der Tour auch wieder mache. Nur diesmal mit meinem langjährigen Freund und Teamkollegen, dem André Greipel. Hallo.
Ja, hallo an alle. Bonjour le Tour.
Genau, weil André war ja schon öfter mal zu Gast im Podcast, aber auch schon etwas länger nicht mehr. Und ja, wir haben gesagt, wenn wir die Tour fahren, dann würden wir gerne so ein kleines Tour-Spezial machen. Vorab, wir wollen uns relativ kurz und knapp halten, also Hörer, die es gewohnt sind, dass die Folge eine Stunde geht, die kommen nicht ganz auf ihre Kosten, aber soll mehr eigentlich so ein bisschen Tour-Insights liefern, wie es uns ergeht, was uns beschäftigt. Und jetzt sitzen wir nämlich gerade am Freitag, dem 25. Juni hier, also einen Tag bevor die Tour losgeht, haben schon trainiert, gefrühstückt und Mittag gegessen und jetzt haben wir mal noch ein bisschen Zeit, uns zu entspannen und wollen hier mal, 20, 30 Minuten quatschen und die Folge aufnehmen. Ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal damit an. Die letzte Folge hat ja auch ein bisschen damit aufgehört, dass noch nicht ganz klar war, ob ich wusste oder ob wir wussten, dass wir zur Tour gehen. Jetzt ist es klar, wir wurden nominiert. Wie war das denn für dich, André, nach der Tour de Suisse, das Warten auf den Anruf vom Team zur Nominierung? Nimm da mal die Hörer ein bisschen mit, bitte.
Also gut, wir sind ja die Tour de Suisse gefahren, was jetzt nicht gerade unser Parcours war. Das war uns damals auch schon bewusst. Aber dort sollte halt das Hauptaugenmerk wirklich darauf liegen, dass wir Mike Woods dort platzieren, in Position bringen, so wie es möglich ist für uns auf den Flachstücken dort zu arbeiten. Das haben wir gemacht, wir haben Flaschen geholt, wir sind wirklich im Wind gefahren für Mike und anscheinend hat ihm das gefallen, deswegen hat er sich auch für uns ganz gut eingelegt und das sportliche Leiterteam hat sich dann für uns entschieden. Was man so mitbekommen hat, war es auf jeden Fall eine sehr lange eine Entscheidung über mehrere Tage und deswegen haben wir eigentlich auch erst Mittwochabend wirklich mitbekommen, Mittwochabend oder was, Donnerstag?
Mittwoch.
Dass wir fahren, aber generell war es so, dass man, egal wie die Entscheidung gefallen wäre, es glaube ich hätte sportlich nehmen müssen und können, aber dennoch freuen wir uns natürlich, dass wir dabei sind und ich meine 11. Tour fahren kann und du deine 4.
Genau. Ja, das ist natürlich schon immer spannend, wenn man dann weiß, okay, die nächsten Tage kommt der Anruf, man beendet die Tour Sonntag, also die Tour de Suisse, und dann wusste man, okay, die Nominierung oder der Anruf zur Nominierung sollte jetzt bald erfolgen. Dann waren das natürlich 3 lange Tage auf die des Wartens und dann weiß man halt auch nicht so richtig, okay, sportlich haben wir, glaube ich, alles gezeigt, was wir konnten, um hier zu fahren. Und da freut man sich dann natürlich auch am Ende, dass es dann gereicht hat. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch eine Entscheidung zwischen Sommerurlaub oder Tour de France. Von daher freuen wir uns, dass wir es zur Tour geschafft haben. Und man kann vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass auch im letzten Podcast, der kurz Thema war, die Deutsche Meisterschaft, da haben wir beide uns ja dann auch einfach dazu entschieden, nicht zu fahren, weil erstens der Parcours zu schwer war. Und wie ja im Endeffekt auch der Rennverlauf gezeigt hat, Max Schachmann ganz überlegen deutscher Meister geworden. Und wir haben halt auch mal richtig ordentlich und spezifisch jetzt hier für die Tour trainiert und haben auch, das Wochenende nochmal zu Hause genossen und haben Kräfte getankt, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen für die nächsten 3 Wochen. Deswegen erzähl auch vielleicht nochmal, wie dann so ein bisschen die Trainingszeit zu Hause war vor der Tour. Wir sind ja keine Deutsche gefahren, wie gerade schon gesagt. Und dann haben wir uns jetzt diesen Mittwoch auf die Reise nach Brest begeben.
So sieht's aus. Also nach der Tour de Suisse war es dann so, dass man da natürlich einen sehr hohen Training-Load hatte. Der Ermüdungsfaktor war auf jeden Fall gegeben. Deswegen haben wir 3-4 Tage oder ich 3-4 Tage wirklich ruhig auf dem Rad gesessen, hier und da mal einen Kaffee getrunken unterwegs. Also auf jeden Fall den Prozess der Erholung haben wir voranschreiten lassen und dann haben wir am Freitag und Samstag nochmal eine längere Trainingseinheit gemacht mit ja, doch großer Belastung. 200 Kilometer war, glaube ich, am Samstag. Und seitdem haben wir dann wirklich ja, 2-3 Stunden Trainingseinheiten gemacht mit hier und da natürlich Intervallen, die nochmal nötig sind, um ja, die Beine den ganzen Stress nicht vergessen zu lassen, aber dennoch irgendwo die Frische ranzulassen, weil das ist auf jeden Fall wichtig vorab, eine 3 Wochen Rundfahrt und der Tour de France, dass man dort frisch an den Start geht. Und das war eigentlich der Hauptaugenmerk, dass man da sowohl mental als auch physisch wirklich erholt an den Start geht.
Genau, und dann sind wir am Mittwoch ins Flugzeug gestiegen, zusammen mit Nils Pohle, der war auch dabei. Sind wir von Düsseldorf erst nach Paris geflogen und dann von Paris weiter nach Brest, also seit Mittwochabend hier in der Bretagne angekommen. Dann müsst ihr euch vorstellen, dann läuft das so, dass man dann am Donnerstag früh sind wir aufgestanden, also der gestrige Tag, der war auch alles andere als entspannt, kann man eigentlich sagen, weil nach dem Frühstück muss man direkt den obligatorischen Bluttest machen, um überhaupt an dieser Grand Tour teilzunehmen. Das ist einfach Pflicht für jeden Fahrer. Da werden die Blutwerte kontrolliert, ob da alles im grünen Bereich ist und nicht suspekt ist. Und dann sind wir weitergefahren nach Brest, in die Brest Expo, wo, sag ich mal, die Tour de France ihr Lager aufgeschlagen hat, um dort dann den nächsten obligatorischen Test zu machen, nämlich den Covid-Test. Und da waren wir zum Glück auch alle negativ. Und dann sind wir von dort aus, ja, haben wir eigentlich so die letzten finalen Kilometer der ersten Etappe, der Etappe von morgen, abgefahren, abtrainiert, haben uns den Parcours angeschaut. Von dort dann nach Hause gefahren, zum Hotel, eigentlich nur schnell Mittag gegessen, geduscht, Beine rasiert und dann haben wir uns umgezogen, weil wir dann schon wieder Richtung Brest gefahren sind, weil die Teampräsentation anstand. Das ist so eigentlich das erste Spektakuläre, was jetzt passiert ist. Und wie hast du dann die Teampräsentation gestern erlebt?
Um ehrlich zu sein, ist es manchmal schon schlimm, das Ganze so mitzubekommen, wie man sowas empfindet. Also vor 11 Jahren war ich, glaube ich, der nervöseste Fahrer, der dort zur Präsentation gegangen ist. Man war wirklich ja, hellhörig und offen für alles, was dort passiert ist. Wenn man jetzt das 11. Mal dort das Briefing mitmacht, wo ein Christian Prudhomme dann praktisch ja, das Event präsentiert mit den Regelungen und ja, einfach mit den Regeln, die wir alle einhalten sollen und gerade die Hygienemaßnahmen und so weiter. Wenn das Briefing dann gemacht ist, dann ja, geht es zur Präsentation. Und ja, es war einfach ein Mitnehmen, so würde ich es mal beschreiben. Auch wenn es natürlich für jetzt einen Guillaume Bovan, der bei uns im Team ist, und Omar Goldstein die erste Tour ist, die war natürlich sehr viel aufgeregter wie wir. Aber dennoch fand ich nach der letztjährigen Präsentation, fand ich es wieder schön, einfach Zuschauer zu sehen, die auch am Straßenrand bei unserer Ehrenrunde dort uns zugejubelt haben. Mit Chris Froome war es natürlich nochmal eine andere Atmosphäre, weil er natürlich ja, einfach ein Held der Tour de France ist. Und ja, irgendwo schön, eine schöne Erfahrung, das Ganze so miterlebt zu haben. Und war auf jeden Fall eine sehr gelungene Präsentation.
Genau, man muss sich auf jeden Fall vorstellen auch, dass, ich glaube, 1000 Menschen waren zugelassen. Wir sind einen 3,3 Kilometer Parcours mit dem Rad abgefahren und ja, eigentlich nach 300 Metern war die große Bühne aufgebaut, wo man sich dann den Fernsehkameras und den Fans präsentieren konnte und dann hat man noch eine Runde gedreht und an der Runde schon auch noch einige Fans. Es war wirklich ein gelungener Auftakt, was natürlich auch bei so einer Teampräsentation super spannend ist, ist sich anzuschauen, was sich andere Teams für Marketing-Moves oder Überraschungen ausgedacht haben. Da denke ich an Sondertrikots oder solche spannende Dinge. Was haben wir denn gestern da so gesehen?
Ja, ich glaube, ganz oben zu erwähnen ist auf jeden Fall das Trikot vom Team Alpecin Phoenix. Ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Aktion, um den Raymond Poulidor, dem Großvater vom Mathieu van der Poel, dort irgendwo Tribut zu zollen. Einer der ewigen Zweiten, so hat man ihn genannt, und einer der Helden der Franzosen, der damaligen Tour de France. Ich weiß gar nicht, wann er die letzte gefahren ist. 70er?
Weiß ich auch nicht mehr.
Auf jeden Fall ist der Pupu, so haben sie ihn genannt, letztes Jahr verstorben. Und es ist schön, dass mit den Bildern, das ist wirklich 1:1 zu sehen, dass der Mathieu van der Poel seinem Großvater sehr, sehr ähnlich sieht. Und das Trikot nachempfunden wurde. Und am Ende, glaube ich, wirklich eine sehr schöne Aktion fürs Fernsehen und natürlich auch für die Franzosen, die damals den Raymond Poulidor auf jeden Fall immer als Helden gefeiert haben.
Auf jeden Fall kann man so sagen, für mich auch die es am besten hinbekommen haben. Dann bleibt zu erwähnen, dass, glaube ich, auch noch das Team Kubeka Assos neues Trikotdesign hatte mit neuen Sponsoren. Ich habe die Namen leider schon wieder vergessen. Du hast sie gestern gegoogelt.
Ja, Burberry ist dort am Start und Nash Flex oder so.
Okay.
Ist der neue Sponsor, irgendein Kryptowährung, irgend so ein komisches Wirtschaftsunternehmen,
okay,
oder Bankunternehmen mit Kryptowährung.
Dann hatte auch das Team Bahrain Victorious ein neues Trikot. Man hat gehört, glaube ich, nur für die Teampräsentation und nicht fürs Rennen, aber das war auch einem guten Zweck gewidmet. Wenn ich es richtig gelesen habe, hatte das was mit Diabetes und noch einer anderen Krankheit zu tun. Hätte mich auch mal besser informieren sollen, aber die hatten auf jeden Fall noch ein Sondertrikot. Dann habe ich noch die Jungs von Direct Energy, die hatten noch ein ganz spezielles Trikot, so ein bisschen regenbogenmäßig. Die Message vom Regenbogen finde ich ja sehr gut und unterstütze ich sehr, aber das Trikot hat mir persönlich optisch nicht so gut gefallen. Und dann habe ich noch gesehen, dass der Wout van Aert und Primoz Roglic, die hatten den sogenannten Blue Tire drauf, also die hatten auf ihrem Vorderrad einen blauen Reifen montiert. Ist auch ein ausgeklügelter Marketing-Move mit einer holländischen, glaube ich, Fahrrad-Startup, wo man so Fahrrad-Abos abschließen kann und deren Markenzeichen ist ein blauer Reifen. Also ist schon immer spannend zu sehen, wie dann so marketingtechnisch bei der Tour in der Trickkiste gekramt wird und was man dann so alles neu sieht. Das war, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich nichts vergessen habe, waren das so meine Highlights von gestern.
Es ist natürlich wieder klar, dass du nur auf die Trikots guckst. Ich habe mir das Material angeguckt und da wird die Tour de France natürlich auch immer genutzt, dass neue Fahrräder vorgestellt werden, neue Designs der Räder, und da ist mir auf jeden Fall Trek Segafredo aufgefallen. Die haben einen super schönen Lack, der leichteste der Radsportgeschichte, so wurde mir gesagt. Ein metallic-roter Rahmen, sieht auf jeden Fall Bombe aus, und ich habe mich schon angemeldet, dass wir nicht Trikots tauschen werden, sondern die Räder. Das wäre so schön, wenn man das machen könnte, aber das geht leider nicht. Dann habe ich noch die neuen Lapierre-Räder gesehen, neues aerodynamisches Fahrrad, was auch nochmal leichter geworden sein soll für die Berge. Aber ansonsten ist es alles ziemlich gleich geblieben, muss ich sagen. Da habe ich auf jeden Fall genauer hingeguckt und die Trikots hast du schon erwähnt. Ist mir eigentlich nicht aufgefallen.
Ich habe gar nicht aufs Material geachtet, fällt mir gerade auf. Du hast gerade Trek Segafredo kurz angesprochen. An dieser Stelle gute Besserung an Koen de Kort. Gestern kam leider die tragische News, dass er wohl bei einem Unfall nicht auf dem Rad drei Finger verloren hat. Ganz, ganz schlimme Geschichte, aber ja, gute Besserung an dieser Stelle. Und kommen wir zurück zur Tour. Wir haben ja vor der Tour schon so ein paar Statistiken gesehen, die wir ganz witzig fanden. Also Durchschnittsalter, Durchschnittsgewicht war da ein großes Thema. Das Durchschnittsgewicht lag bei 69 Kilogramm in dieser Tour de France, glaube ich. Da sind wir beide auf jeden Fall drüber. Weißt du noch, wo das Durchschnittsalter war?
Das Durchschnittsalter war bei 29,6 oder so.
Okay, da bin ich drunter und du drüber.
Ja, einer muss ja den Schnitt nach oben bringen, ne?
Gibt es da irgendwas von deiner Seite aus zu sagen, oder hast du noch eine andere Statistik
gesehen? Ich glaube, die Statistik, die sollte man nicht so ernst nehmen. Bei mir steht offiziell bei Pro Cycling Stats steht, glaube ich, 75 Kilo. Ich weiß nicht, wann ich das gewogen habe. Da war ich, glaube ich, Juniorenfahrer. Aber ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall etwas schwerer bin. Also da kann man eine 8 davor schreiben.
Bei mir steht bei Brustrating jetzt 72 Kilo. Eine 8 kann man bei mir nicht davor schreiben, aber es ist dann doch auf jeden Fall eher Richtung 80 als Richtung 70 nach unten. Also die 72 stimmt da auch nicht. Dann gibt es, glaube ich, noch eine ganz witzige teaminterne Geschichte, die wir erzählen können. Das ist, dass wir gerade eine Playlist erstellen. Wir haben ja 8 Fahrer in der Tour und die Idee kam von Michael Woods, von unserem Kanadier, der gesagt hat, lass uns doch eine Tour de France Playlist machen. Die würde er erstellen auf Spotify. Wir sind 8 Fahrer. Jeder Fahrer könnte 5 Songs auswählen. Damit haben wir dann 40 Songs in der Playlist. Und die Kriterien wären, dass man ein Lied aus seinem Geburtsjahr nehmen müsste. Ein Lied, was typisch ist für das, ja, oder ein deutsches Lied in unserem Fall. Also ein Lied aus dem Land, aus dem man stammt. 2 Lieblingslieder von einem und ein Lied, zu dem man Sex hatte. Das waren, glaube ich, die Kriterien. Also da könnt ihr vielleicht mal auf dem Laufenden bleiben, ob diese Playlist, ob die dann teamintern bleibt oder auch veröffentlicht wird. Und auch noch ein aktuelles Thema. Wir haben heute die, es kam ja genau heute raus, am 25. Juni, die Sportshow-Story. Da haben wir uns beide, ja, drüber geärgert, kann man ja einfach so sagen, wie es ist. Und da wollten wir auch mal kurz drüber sprechen.
Dazu muss man sagen, dass ich auf jeden Fall wieder früher wach war als Rick und mir der Morgen direkt versaut wurde beim Frühstück, als ich die Sportschau-Story gesehen habe. Mit den Jahren hat man natürlich die Leute kennengelernt, die dort federführend sind, beziehungsweise auch nicht, leider in diesem Moment. Und da muss man sich wirklich fragen, wie man eine 15 Jahre alte Story jetzt wieder einen Tag vor der Tour hochkochen muss. Das ist einfach unnütz und das bringt uns Sportler hier bei der Tour nicht weiter, das bringt die Fans nicht weiter, die sich auf eine Tour vielleicht freuen, und so eine Negativberichterstattung bringt uns dann nicht weiter, weil wir brauchen auch Nachwuchs, wir wollen irgendwann auch in 10, 15, 20 Jahren wollen wir halt auch noch die Tour mit deutschen Fahrern sehen, und wenn dann halt wieder einen Tag vor der Tour so eine Berichterstattung hochgekocht wird, dann muss man sich nicht wundern, dass viele Elternteile dann ihre Kinder nicht Fahrrad fahren lassen. Und da hoffe ich natürlich auf Besserung während der Tour de France.
Genau, also nochmal kurz zum Detail. Im Spezifischen ging es da um einen Post, dass sozusagen heute der Jahrestag ist zum 15-jährigen Fuentes-Skandal mit Jan Ullrich, und das wurde dann auch nochmal in mehreren Stories von der Sportschau aufgearbeitet, wo man sich persönlich natürlich denkt, okay, warum muss das sein, warum stellt man nicht vielleicht die 12 deutschen Tourstarter lieber vor oder redet über die Tour oder macht einfach eine positivere Berichterstattung, weil die Vergangenheit gehört natürlich dazu und die sollte man nicht vergessen, und das ist ja ganz klar, aber ich denke mal, der Radsport hat schon so viel gemacht in den letzten 15 Jahren, um diese Vergangenheit zu bewältigen, dass der Blick nach vorne viel, viel wichtiger ist, als immer wieder auf diesem Thema rumzureiten. Und es wird einfach diesen 12 deutschen Fahrer, die jetzt dieses Jahr bei der Tour dabei sind, nicht gerecht. Über sowas zu reden, ist einfach unfair uns gegenüber, wenn man es mal auch mal einfach ehrlich sagen muss. Ich denke, jetzt könnten wir nochmal so einen ganz kleinen Ausblick auf die Tour geben. Ich habe mir so ein paar Dinge hier notiert. Das erste ist unser Team, dass wir vielleicht mal unsere 8 Teamfahrer vorstellen. Ich kann ja mal mit den ersten 4 anfangen. Das ist natürlich einmal unsere Rundfahrerriege, so würde ich es mal nennen. Das ist, oder das sind eigentlich eher 3. Das ist der Mike Woods, der nominelle Kapitän. Dann noch Daniel Martin und Chris Froome. Also das sind schon 3 echt 3 Hochkaräter aus der Gesamtwertung. Dann der 4. Fahrer, der zu nennen ist, ist, glaube ich, so auf jeden Fall der beste Israeli, den wir hier im Team haben, der Omar Goldstein. Für mich der Israeli, der am meisten Talent zeigt, macht einen super Weg und hat seinen Platz sicherlich auch verdient in diesem Touraufgebot. Und dann gibt es noch 4 Fahrer, die eher ein bisschen schwerer sind, wo wir beide auch dazu zählen. Die kannst du ja mal vorstellen.
Ja, dann fange ich mal mit Guillaume Bovin an, unseren Debütanten, dem seine erste Tour steht morgen an und ist auf jeden Fall ein sehr tempoharter Fahrer, der ja auf jeden Fall auf flachem Terrain ja, uns helfen möchte und kann. Dann ist der Reto Hollenstein noch zu erwähnen, der immer einen sehr guten Job auch in den Bergen macht, kommt über den einen oder anderen Berg noch gut mit rüber. Und ja, ist einfach ein treuer Helfer, der auf jeder Etappe ein bisschen was machen kann. So, und dann sind Rick und ich, also die beiden.
Kleinste Sprintzug der Welt.
Ja, wir können ja auch den Guillaume Bovin können wir auch benutzen und den Reto Hollenstein, die kriegen wir auch schon in die Spur. Aber ja, dann sind wir 8 wirklich starke Fahrer, so würde ich es mal bezeichnen. Der eine oder andere hat natürlich seine Qualitäten im Flachen, der andere hat sie am Berg. Aber wir wollen uns auf jeden Fall gut einbringen, sowohl in den Bergen als auch auf den Flachetappen und unseren Job gut machen.
Genau, ich denke mal, zu den Teamzielen vorab kann man eigentlich so sagen, dass das größte Ziel sicherlich ein Etappensieg ist, entweder im Sprint oder auf einer Bergetappe. Ich denke, wir sind für beides gut aufgestellt. Und dann das zweite große Ziel ist sicherlich, einen von den beiden, Dan Martin oder Mike Woods, einen von den beiden möglichst weit in der Gesamtwertung oben reinzubringen. Ich glaube, da ist das Top 10 ein ordentliches Ziel, aber vielleicht geht es sogar in die Top 5. Man wird es abwarten und ich denke, da spricht man für jeden, dass jeder nach Paris kommen will. Das ist, glaube ich, persönlich für jeden immer das größte Ziel. Dann gibt es, wie ich es gerade schon erwähnt habe, 12 deutsche Starter. Mal schauen, ob wir die zusammenkriegen. Eigentlich nennt sich der Esel zuletzt, aber ich fange mal mit uns beiden an. Dann ist Toni Martin dabei. Maximilian Walscheid.
Simon Geschke. Nils Pollitt.
Buchmann, Emanuel Buchmann. Georg Zimmermann.
Jonas Koch.
Über 9. Wer ist noch dabei?
Das war schwierig.
Habe ich Toni Martin schon genannt?
Toni Martin hast du, glaube ich, schon.
Ist er noch dabei?
Ich habe irgendwo eine Liste
jetzt
gesehen.
Jetzt stehen wir auf dem Schlauch hier. Jonas Rutsch. Gibt auch sein Tourdebüt.
Genau, Jonas Rutsch, ja.
Und wir können ja mal überlegen. Während ich weitermache, kannst du dir vielleicht überlegen, wer 11 und 12 ist.
Ja, warte, ich werde das kurz nachgoogeln.
Gebe ich mal, glaube ich, oder wir wollten noch mal kurz über die Tour de France im Allgemeinen reden. Die Tour hat ja wie immer 21 Etappen und es geht jetzt in der Bretagne los. Die ersten beiden Etappen sind schon ziemlich anspruchsvoll, auch wenn man eigentlich mit dem Blick aufs Profil so denkt, ach ja, okay, das geht eigentlich ein bisschen hoch und runter, sind aber keine krassen Berge. Ich sage euch, jeder, der mal in der Bretagne Rad gefahren ist, der diesen rauen Asphalt kennt, diese engen Straßen, das wird ein ganz, ganz nervöser Tourauftakt morgen. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man den ersten Teil durchkommt. Und dann ist natürlich auch die erste Etappe, endet schon mit einem 3 Kilometer Berg, 5-6% zum Ziel hoch. Also ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, in unserem Fall für Mike Woods oder Dan Martin. Aber die großen Favoriten sind natürlich Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe. Ähnliches gilt, glaube ich, für die zweite Etappe, wo an der Mur de Bretagne auch, glaube ich, so der bekannteste Anstieg in der Bretagne, der ist zwar auch nur 1,2 Kilometer lang, aber sehr, sehr steil. Deswegen auch da eher was für die Finisseure. Etappe 3 sollte vielleicht der erste Sprint sein, aber auch nicht einfach. Etappe 4 sollte dann auch ein Sprint sein. Etappe 5 ist ein Zeitfahren. Etappe 6 und 7 sollte, nee Quatsch, Etappe 6 ist ein Sprint. Etappe 7 ist super, super lang, 250 Kilometer. Geht dann auch, oder wird dann auch anspruchsvoll im Finale, eher was für Bergfahrer. Und Etappe 8 und 9, da sind wir dann in den Alpen, das sind dann zwei richtige Bergetappen, bevor dann der erste Ruhetag ansteht. Das war so der erste Ausblick, mit dem wir uns als Fahrer auch beschäftigen, weil da guckt man da noch nicht. Und ich denke mal, spätestens am, vielleicht kriegen wir es am Zeitfahren hin oder spätestens am ersten Ruhetag eine neue Folge aufzunehmen. Das erstmal so zum Tourausblick, etappenmäßig von uns jetzt. Wir fokussieren uns natürlich auf die Sprintetappen, die drei, die jetzt anstehen in den ersten 9 Tagen. Und dann wird auch der Tourauftakt für uns ganz spannend, weil wir mit Mike Woods und Dan Martin natürlich erstens keine Zeit verlieren wollen und vielleicht ja sogar richtig was reißen mit denen in diesen kurzen, knackigen Finalen. Das sollte denen eigentlich gut liegen. Da sind wir auf jeden Fall, da wird auf uns gebaut, dass wir unseren Job gut machen. Die aus dem Wind halten, den Flaschen bringen und die in Position fahren. Kein einfacher Job, aber wir freuen uns sicherlich drauf. André ist immer noch am Handy. Hast du 11 und 12?
Einen Fahrer habe ich noch gefunden, Roger Kluge.
Ja, Roger, natürlich.
Da haben wir den zweiten Teil, den habe ich jetzt gefunden. Jonas Rutsch haben wir schon genannt. Jascha Sütterlin.
Jascha Sütterlin, siehst du, wie konnten wir die vergessen?
Zimmermann haben wir genannt.
Ja, Jascha und
Rutsch. Da haben wir sie alle, glaube ich.
Ja, Jascha und Rutsch haben gefehlt. Ich habe die Etappen schon vorgestellt. Willst du dazu noch was sagen? Oder?
Also generell kann man einfach nur sagen, dass die erste Woche auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd wird. Und ich glaube, bis zum Zeitfahren am fünften Tag können schon viele Favoriten die Tour verloren haben. Und einige können auf jeden Fall schon einen sehr guten Puffer haben vor anderen Kontrahenten, die auf den Gesamtsieg geschielt haben. Und ich hoffe einfach, dass wir immer noch im Game sind dann und weiterhin vorne mit unseren Kapitänen liegen.
Und dann noch, die Etappen haben wir uns schon angeschaut, dann nochmal zwei, ich würde es mal sagen, wie so ein kleines Tippspiel, zwei Wertungen oder die beiden Wertungen, die mich am meisten interessieren, ist einmal das grüne Trikot und die Gesamtwertung. Was denkst du, wer in drei Wochen, wer macht's? Also grüne Trikot, wer ist da also dein Favorit?
Wenn ich auf grün wetten würde und ich wüsste, dass Mathieu van der Poel bis zum Ende fahren würde, dann würde ich sagen Mathieu van der Poel. Aber ich muss sagen, so wie Sonny Coprelli gefahren ist in der Dauphiné und Romandie und so weiter, muss man einfach ihn, glaube ich, als erstes erwähnen, dass er wirklich derjenige welcher sein wird, der in Paris mit grün dasteht. Und gelb wette ich einfach dieses Jahr auf Roglic, weil ich denke, er hat die stärkste Mannschaft, um ihn zu beschützen. Und er ist meiner Meinung nach auch der stärkste Zeitfahrer auf den langen Zeitfahren, weil es sind 60 Kilometer Zeitfahren. Und ich glaube, da hat er das beste Zeitfahrrad und natürlich auch die besten Zeitfahrqualitäten.
Ich setze beim grünen Trikot auf Wout van Aert. Dem traue ich es auf jeden Fall zu, aber sicherlich sind da für mich die Top 3 auch Colbrelli, Van Aert und Peter Sagan natürlich. Und im gelben Trikot sind für mich so die drei Top-Favoriten auch Roglic, Pogacar und Geraint Thomas. Persönlich hoffe ich auf Geraint Thomas, dass der es wieder macht. Den finde ich einfach einen coolen Fahrer. Ich glaube aber, Pogacar verteidigt seinen Titel. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, so wie der aufgetreten ist.
Es wird auf jeden Fall interessant mit den ganzen. Ich glaube, es gibt nur drei Bergankünfte.
Ja.
Und viele andere Etappen sind wirklich am Fuße nach einer Abfahrt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten, wie dort wirklich gefahren wird dann am letzten Berg oder ob dort wirklich die eine oder andere Attacke bergab geritten wird. Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, glaube ich, in der letzten Tourwoche sind die meisten Bergab-Ankünfte.
Mhm. Dann habe ich gerade noch gelesen, dass der BDR jetzt offiziell die Olympianominierung bekannt gegeben hat fürs Straßenrennen der Männer. Da kann ich auf jeden Fall Simon Geschke, Nikias Arndt, Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann beglückwünschen. Das sind ja auf jeden Fall auch drei davon bei der Tour dabei. Da erstmal an dieser Stelle Glückwunsch. Und bei den Frauen hat es neben Lisa Brennauer, Liane Lippert, auch noch Trixi Worrack und Hanna Ludwig wurden nominiert. Auch herzlichen Glückwunsch an die vier an dieser Stelle. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich natürlich meine Rubrik, die ich auch der Tanja musste sich der letztes Mal schon stellen. Ich werde sie dir auch stellen. Das ist die Breitling-Schnellfragerunde. Ich werde jetzt einfach mal eine Minute lang Schnellfragen stellen, die du beantworten musst. Und ich würde damit jetzt anfangen. Also Schnellfragerunde presented by Breitling. Dein Ziel für die Tour?
Nach Paris kommen.
Dein Lieblingsfrühstück? Hier im Kitchen Truck.
Spiegeleier.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Porridge oder Müsli?
Porridge.
Flachetappe oder Bergetappe?
Flachetappe.
60er Laufräder oder 30er Laufräder?
60er.
Zeitfahrrad, lieber mit dem neuen oder mit dem alten Vector?
Straßenrad.
Lieblingsetappe bei der Tour jetzt im Vorfeld, auf welche freust du dich am meisten?
Paris, weil es dann einfach alles vorbei ist.
Ja, auf jeden Fall. Ist die Tour auch deine Lieblings-Grand Tour?
Ja, definitiv. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, klar.
Von welchem Fahrer erwartest du eine Überraschung bei der Tour?
Ich glaube, auch wenn sie viele, viele nicht dran denken, aber ich denke, dass Chris Froome in der dritten Woche vielleicht die eine oder andere Ausreißergruppe mitnehmen wird.
Okay, somit hätten wir die Schnellfragerunde auch geschafft. Und ja, ich glaube, wir konnten hoffentlich ein paar gute Insights geben. Sicherlich auch das ein oder andere vergessen, aber so ist das nun mal. Und ich habe mir, weil ich ja natürlich noch eine ganz besondere Anekdote habe zum Abschluss, die ist aber nicht von mir, die ist nämlich von dir, über die ich immer sehr lachen musste, ist, das ist jetzt eine 11. Tour de France, aber ähnlich wie bei mir, meine erste Tour de France war in Düsseldorf. Da habe ich mich direkt mal im Zeitfahren lang gemacht und mir zwei Bänder gerissen. Deswegen klopfe ich hier nochmal auf Holz. Ganz wichtig, gesund und sturzfrei durchzukommen, das wünsche ich uns beiden ganz besonders. Aber deine allererste Tour de France, wie hat die denn begonnen?
Die hat super begonnen. Kilometer minus 6 bin ich gestürzt. Kilometer 0 hing ich am Doktorauto. Also was kein super Auftakt. Ich war super nervös und ja. Am Ende kam alles gut. Wir haben die Etappe gewonnen mit Philippe Gilbert und hatten das gelbe Trikot im Hotelhänger. Also das war schon eine sehr schöne Erfahrung.
Aber was war da los? Was ist da passiert?
Ich habe gequatscht mit Andreas Klöden damals. Ja, und dann hat vor mir jemand gebremst und ich habe die Vorderbremse einfach zu doll gebremst und habe eine schöne Vorwärtsrolle gemacht. Also es hätte auch ein Schlüsselbeinbruch sein können, so wie ich gestürzt bin. Ja, und mit den Schürfwunden hatte ich wirklich bis Paris zu kämpfen.
Also, auch wenn das jetzt vielleicht auf einer negativen Note endet, wie gesagt, ich wünsche uns, dass wir sturzfrei und gesund durchkommen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar ganz gute Insights geben und wie gesagt, wir werden uns wieder melden. Das war Ausgabe 1 Tour Spezial. Die letzten Worte hat André.
Ja, also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir hoffen natürlich, dass wir die Energie finden, euch gute Berichterstattung bringen können und ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir werden mit Sicherheit oft dieselben Fahrer um uns herum haben, aber im Gruppetto können meistens auch die schrägsten Dinge passieren und da werden wir euch auf jeden Fall auch mal zeigen, wie hinten das Rennen dann gestaltet wird und ja, vorne, das könnt ihr euch selbst angucken, da können wir dann nicht so viel mitreden, aber ja, wir werden euch berichten und einfach, falls es Fragen gibt, könnt ihr die gerne Rick oder mir schicken und dann können wir euch darauf gerne antworten.
Genau, entweder schickt ihr das einfach an die, weil du das jetzt gerade gesagt hast, an die E-Mail vom Podcast, die ist ja eingeblendet überall, oder natürlich irgendwie auf Social Media, also Instagram per Privatnachricht an André oder mich. Wenn ihr Glück habt, lesen wir das, aber die Mail lese ich auf jeden Fall. In diesem Sinne, tschüss, schönen Tag und vive les Tours.
Ciao, Kakao.